Eine dunkle, winzige Kammer im ersten Stock eines uralten Hauses mitten in Wien. Es ist ein kalter Montagmorgen im März 1929. Die Wände der fensterlosen Rumpelkammer sind mit blutigen Handabdrücken übersät. Auf dem kalten Steinboden liegt, splitternackt und an Händen und Füßen gefesselt, ein junges Mädchen. Ihr Hals ist durchschnitten. Sie kann nicht mehr sprechen. Sie kann nur noch röcheln. Als die Polizisten die Tür aufbrechen, blickt sie sie mit angstgeweiteten Augen an. Ein Inspektor reicht ihr zitternd einen Zettel und einen Bleistift. Mit letzter Kraft kritzelt die 18-Jährige einen Satz auf das Papier, der Kriminalgeschichte schreiben wird. Ich wurde gelockt, mir ist die Gurgel durchgeschnitten. Da bleiben. Während das Mädchen um ihr Leben kämpft, sitzt ihr Peiniger nur ein paar Straßen weiter in einem Kaffeehaus, raucht genüsslich eine Zigarette und verzehrt ein Wiener Frühstück. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute habe ich einen Fall für euch, der es damals, als er sich zugetragen hat, aufgrund seiner Grausamkeit auch für Schlagzeilen in Deutschland sorgte. Es ist der Fall Gemma Matthias und Richard Singer. Bevor wir uns aber in die tiefsten, dunkelsten Abgründe der Wiener Seele hinablassen, ein kurzes Dankeschön für euer Feedback zu den letzten Folgen. Ja, bei der Angela Ondracek waren noch ein paar Versprecher drinnen, die ich vergessen habe rauszuschneiden. Sorry dafür, aber wenn ihr einen Cutter oder eine Cutterin kennt, die gratis arbeitet, dann schickt sie bitte in meine Richtung. Außerdem habe ich in der Folge 101, ja, ist schon ein bisschen her, den Schauplatz falsch ausgesprochen. Also da ging es ja um diesen stinkenden Koffer am Bahngleis von einer polnischen Kleinstadt. Ich versuche es jetzt gar nicht mehr, das zu replizieren. Auf jeden Fall wurde ich darauf hingewiesen, wie man es korrekt ausspricht. Und das lasse ich jetzt einfach mal die Anna sagen.
Das Kaff heißt Rzeszów.
Na bitte, jetzt wissen wir das auch. Die Anna muss es wissen. Die ist nämlich Muttersprachlerin. Kurze Ankündigung noch. Der nächste Live-Podcast findet am 26. Juni 2026 in Treiskirchen statt. Und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf. Wir machen einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt, weil auch in Treiskirchen wird gemordet. Es wird eh überall gemordet, also wir könnten das eigentlich überall durchziehen. Aber mal schauen. Ja, und der Kollege Punkanwalt und ich haben nach dem Konsum diverser Getränke uns auch noch gedacht, wir könnten doch so eine Sonderfolge machen, so eine Art Ask Me Anything. Ja, der Punkanwalt ist bekanntlich Anwalt, ja nona nicht, und der beantwortet gerne Fragen zu seinen absurdesten Fällen und ich plaudere über mein Podcaster-Dasein und die Freuden, die es einen bereitet. Zum Beispiel so Freuden wie durch YouTube-Kommentare lesen. Das ist jetzt mal wieder ein besonderes Schmankerl. Wenn ihr Fragen habt, schickt es mir an mösterreichpodcast@gmail.com und wir schauen einmal, wir sammeln das mal so zusammen und dann machen wir so einen Spaß draus. Vielleicht habt ihr da ja auch Spaß dran. So, und jetzt fragt ihr euch, Peter, du siehst doch noch besser aus als sonst. Ja, ich habe mich in mein 1920er Detektiv-Outfit geworfen, weil dort geht's nämlich heute hin, in die 1920er. Den Hut muss ich aber allerdings schnell loswerden, weil ich brauche nämlich meine Monitor-Kopfhörer, sonst bin ich nämlich total lost, wenn ich mich selber nicht höre. Wobei, ich höre mich eh selber, weil ihr wisst, was ich meine. Es ist halt so ein emotional Support-Kopfhörer. So. Ja, Hut zerstört natürlich auch Frisur, ist eh klar. Nein, wir schauen wieder aus. Warte, das klebt man da jetzt einfach so fest. So. Ach Gott. Ja. So. Geschafft. Super. Seht, ich trage unheimlich gerne Krawatte. So, legen wir los, oder? Wir schreiben das Jahr 1929. Die goldenen 20er sind in Wien eher, sagen wir mal so, naja, rostbraun. Wirtschaftskrise, Armut, Arbeitslosigkeit. Das Haus Weiburggasse 21 ist ein Gebäude, das noch aus der josephinischen Zeit stammt. Baut 1787 auf den Gründen eines alten Franziskanerklosters. Ein Haus mit dicken Mauern, düsteren Gängen und verwinkelten Stiegen. Ja, genau der richtige Ort für einen Mann, den die Nachbarn meiden, weil er ihnen unheimlich ist. Ich darf vorstellen, Richard Singer, 37 Jahre alt, manche Quellen sagen 45, er hat sie vermutlich nicht ganz gut gehalten, von Beruf Wäscheerzeuger. Zumindest steht das auf dem Firmenschild an der Haustür seiner Wohnung. In der Realität ist er eher so etwas wie ein hauptberuflicher Parasit. Singer ist, um es in gut österreichisch zu sagen, ein unbockbar schiercher und widerwärtiger Haverer. Die Zeitungen beschreiben ihn als Mann mit einem hässlichen Gesicht und abstehenden Ohren. Aber sein Charakter, der ist noch viel schlimmer. Singer ist als Zwangsmieter, was das heißt, besprechen wir dann im Klugschiss, er ist als Zwangsmieter in die Hofwohnung im ersten Stock gekommen. Er hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Vorzimmer und ein kleines Kabinett, das einmal eine Toilette war, aber das aus irgendwelchen Gründen jetzt keine Toilette mehr ist. Man betritt die Wohnung durch eine kleine Tür, die direkt in die Küche führt. Rechts davon befand sich das erste Zimmer, das Singer als Büro oder Geschäftsraum für seine angebliche Wäscheerzeugung nutzte. Hier herrschte ein furchtbares Chaos. Reine und schmutzige Wäsche, Männer- und Frauenkleidung, Zeitungen, Geschäftspapiere, Gebrauchsgegenstände und ein großer Waschtrog lagen wirr durcheinander. Das zweite Zimmer, das Wohn- und Schlafzimmer, das war ähnlich unordentlich, aber immerhin sind hier die Möbel einigermaßen neu. Auffällig ist hier das schöne Nachtkästchen mit der elektrischen Lampe. In einer kleinen Nische, durch einen durchsichtigen Vorhang getrennt, steht ein weiß lackiertes Eisenbett. Der kleine Raum, der noch nebenan ist, das war eben, wie ich schon erwähnte, eine Toilette. Der ist völlig leer und dunkel. Und der wird noch eine Rolle spielen heute. Dieser Fall ist generell so ein bisschen schweigender Lämmer in der Weiburggasse. Die Hausbesitzerin, die 65-jährige Henriette Efron, die könnt ihr euch schon mal merken, diese Frau ist die absolute Heldin und eine ewige Legende in dieser Geschichte. Die wohnt direkt darüber. Und sie hasst den Singer aus ganzem Herzen. Warum ist auch schnell erklärt? Singer hat nämlich eine interessante Geschäftsidee. Das mit der Wäscheerzeugung, das funktioniert nämlich nicht wirklich. Er hat zwar eine Zeit lang versucht, hier wirklich Wäsche herstellen zu lassen. Dazu hat er Frauen angelockt, die für sich arbeiten lassen, also sprich Wäsche nähen lassen, und er hat das dann verkauft, ohne die Damen je zu bezahlen. Jetzt wird es euch nicht überraschen, dass keine der Damen lange geblieben ist. Erstaunlich, oder? Irgendwann hat der Singer aber eine noch bessere Idee gehabt. Er lockt junge Frauen, oft von der Straße, in seine Wohnung. Er verspricht ihnen Arbeit, eben als Wäscheerzeugerin, also als Näherin, als Schneiderin. Sobald sie da sind, beutet er sie aus. Er misshandelt sie, schlägt sie und raubt ihnen das wenige Geld, das sie haben. Und er wird auch sexuell übergriffig, also er vergewaltigt die Frauen. Wenn sich eine der Frauen wehrt oder ihr Geld zurückfordert, droht er ihr nicht nur, nein, er geht zur Polizei und er erstattet gegen sein eigenes Opfer Anzeige. Wie das geht? Da war Prostitution damals in Wien stark reglementiert, also das ist, glaube ich, bis heute so. Man darf der Prostitution ja nur, man muss sich registrieren lassen, um als Prostituierte zu arbeiten. Das nutzt er aus und er zeigt die Damen, die er vergewaltigt hat, wegen geheimer Prostitution an, indem er behauptet, ja, die Dame hat dafür Geld von mir kassiert und die hat freiwillig, also gegen Bezahlung, mit mir geschlafen. Was natürlich nicht stimmt. Ja, dieser wahre Hüter der Moral, der Herr Singer, ist schon ist ein ziemlicher Arsch, sagen wir es ehrlich. Die Polizei kriegt zwar irgendwann einmal mit, was der für ein Vogel ist, aber naja, beweisen kann man ihm nichts, weil die Frauen sind so eingeschüchtert, dass sie nicht gegen ihn aussagen. Der Singer, der war auch zweimal verheiratet. Die erste Ehe scheitert schnell. Dann hat er eine Lebensgefährtin, die er für sich arbeiten lässt, während er im Kaffeehaus rumsitzt. Naja, Herren- und Damenwäsche schneidert sich ja nicht von alleine. Wenn er dann wieder nach Hause kommt, dann hören die Nachbarn oft Lärm und Schreie durch die Wand. Einmal rennt die Frau mit völlig wirren Haaren, also als wäre sie an den Haaren gezogen worden, zum Portier und schreit, er wird mich noch umbringen. Tja, das liegt auch daran, dass der Herr Singer ein sexueller Sadist ist, aber auch dazu kommen wir noch. Im Sommer 1928 wittert Singer dann eine sogenannte Sanierungsehe. Also er heiratet eine Frau aus gutem Hause in der Hoffnung auf 4.000 Schilling Mitgift. Das sind nach heutigem Geld so um die 18.000 Euro. Es stellt sich heraus, sie hat aber nur 1.000 Schilling. Na, ganz schwacher Deal. Als die Maria verbraucht ist, wird Singer brutal und die Frau flüchtet nach wenigen Wochen. Wir fassen nochmal zusammen. Dieser Singer ist also ein amtsbekannter Sadist, ein Erpresser und ein notorischer Lügner. Und er hat Erfahrung mit psychiatrischen Anstalten, und zwar nicht zu wenig. 5-mal schon war er im Steinhof interniert, wie man damals noch sagte. 1912 hat er sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Hat sich 3 Kugeln in den Kopf gejagt. Spoiler, leider hat er das Gehirn dabei offensichtlich verfehlt, denn er hat es unbeschadet überstanden. Muss man auch einmal fertig bringen. Lernen wir jetzt das genaue Gegenteil von Richard Singer kennen. Gemma Matthias. Die ist 18 Jahre alt. Ihr ungewöhnlicher Name bedeutet so viel wie Edelstein, also Gemma. Matthias ist ein altungarischer Name, also ihre Familie hatte ungarische Wurzeln, lebte aber in Hartberg in der Steiermark. Sie ist 18 Jahre alt und eine bildhübsche junge Frau. Und sie ist Tochter eines pensionierten Postoberoffizials. Und wie wir aus der jüngeren Geschichte wissen, hat ein Postbeamter in der Steiermark echt Glück, wenn er das Pensionsalter erreicht. Da gab es ja mal eine sehr, sehr lange Reihe an Attacken auf Postboten. Gemma, die ist jetzt im Oktober 1928 mit ihrer Mutter nach Wien gezogen. Sie wohnen in der Quellenstraße 41 in Favoriten zur Untermiete. Gemma ist nicht zum Spaß in Wien. Sie besucht im Jänner und Februar einen Kurs und lässt sich ausbilden zum Nail Artist, wie man heute sagen würde. Damals war der Job Maniküre und sie wird auch in der Literatur als Maniküre bezeichnet. Also nicht die Tätigkeit der Maniküre, sondern eine Personsbeschreibung, die Maniküre. Also sie war Nagelpflegerin, nehme ich mal an, ist wahrscheinlich, kann man das heute sagen. Heute wird sie wahrscheinlich Gelnägel an Fingerkuppen kleben. Ich glaube, das war 1929 noch ein bisschen anders. Ich habe schon erwähnt, Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, da sind Fingernägel nicht zwingend die oberste Priorität, auch anders als heute, kommt mir vor. Und die Gemma findet einfach keinen Job als Maniküre. Naja, blöd gelaufen, Gemma muss sich eben um einen anderen Job umschauen. Ist halt so. Es ist Sonntag, der 10. März 1929. Ein Sonntag, der für Gemma tödlich enden wird. Am späten Nachmittag holt Gemmas Freundin Steffi, eine Haushaltshilfe, sie für einen Spaziergang ab. Die beiden wollen sich eine Vorstellung im Gartenbaukino am Parkring ansehen. Um etwa 22 Uhr stehen die beiden Mädchen auf der Straße. Steffi, die geht kurz weg, die sagt, wart kurz, ich muss da drüben noch was erledigen, wahrscheinlich holt sie Zigaretten oder so irgendwas. Steffi geht auf jeden Fall um die Ecke, will irgendwas holen und Gemma wartet. Und da taucht er auf, der Richard Singer. Wie genau er sie anspricht, darüber gibt es mehrere Versionen. Singer behauptet später, er hätte ihr ein zusammengefaltetes Klassenlos der Lotterie gezeigt, das im Dunkeln aussah wie ein 100-Schilling-Schein. Und sie sei als Prostituierte mitgegangen. Also er geht hin, zeigt ihr 100 Schilling, das sind etwa 450 Euro, und sie geht mit als Prostituierte. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Emma, die kann später noch kurz aussagen, erzählt die Geschichte anders. Und die klingt eher glaubwürdig. Singer fragt sie, ob sie stellungslos sei, also ob sie auf Arbeitssuche ist. Als Gemma bejaht, bietet ihr einen Job als Verkäuferin in seinem Wäschegeschäft an. Er drängt sie, sofort mitzukommen, um sich das Büro anzusehen. Sie kann sofort anfangen. Natürlich, am 10. März, am Sonntag um 22 Uhr, spricht dich vom Gartenbaukino einer an. Die 18-jährige Gemma, die weiß es halt leider nicht besser. Und sie ist ohnehin verzweifelt auf Jobsuche. Und sie geht mit dem Fremden mit. Die Steffi bleibt allein zurück. Ab 11 Uhr abends betreten die beiden das alte Haus in der Weiburggasse. Singer führt das Mädchen in seine Wohnung. Ein unsauberes, verdrecktes Büro. Dahinter das Wohnzimmer mit einem Bett in einem Alkoven, also in so einer Nische. Kaum ist Gemma drinnen, schnappt die Falle zu. Singer dreht den Schlüssel im Schloss um. Er schaltet das Licht aus. Im Dunkeln fällt er über das Mädchen her. Gemma wehrt sich verzweifelt. Sie sträubt sich mit Händen und Füßen, aber der 37-jährige Mann zerreißt ihr die Kleider, schlägt sie nieder und fesselt sie mit Stricken, die er schon vorher bereitgelegt hatte. Dann vergewaltigt er sie. Singer ist ein Sadist. Er mag es, seine Opfer zu würgen. Er legt Gemma einen Strick um den Hals und hängt sie daran auf, bis sie zappelt und nach Luft röchelt, bevor er sie wieder runterlässt. Schließlich soll der Spaß möglichst lange dauern. Gemma schafft es irgendwann, um Hilfe zu brüllen. Sie schreit so laut sie kann. Und das ist der Moment, in dem aus dem Vergewaltiger ein Mörder wird. Singer gerät in Panik, dass jemand im Haus die Schreie hören könnte. Er greift nach einem großen Küchenmesser und sticht dem Mädchen in den Hals. Dann schleift er die nackte, blutüberströmte Gemma über den Fußboden in die kleine, fensterlose Rumpelkammer. Eine breite Blutspur zieht sich durch das Zimmer. Singer sperrt die Kammer zu. Die Nacht bricht herein. Gemma liegt im Dunkeln auf dem kalten Steinboden und verliert durch die Schmerzen und den Blutverlust immer wieder das Bewusstsein. Und was macht der Singer? Er legt sich in das vom Kampf zerwühlte, blutbespritzte Bett. Er raucht gemütlich eine Zigarette und schläft eine Runde. Ja, was man halt so macht. Am nächsten Morgen, es ist der 11. März, also den Montag, gegen 7:30 Uhr früh, kommt Gemma wieder zu sich, trotz dieser schweren Wunde, die sie im Hals hat. Sie weiß, sie muss auf sich aufmerksam machen, sonst stirbt sie hier in diesem finsteren Loch. Mit ihren gefesselten, blutigen Händen pocht sie gegen die Wand und schreit heiser um Hilfe. Singer, der befürchtet nun, endgültig entdeckt zu werden, er betritt die Kammer und redet ihr zunächst zu, ruhig zu bleiben. Emmas heisere Rufe verstummen natürlich nicht. Da greift Singer erneut zu dem großen Küchenmesser und schneidet dem Mädchen buchstäblich die Kehle durch. Er führt das Messer tief in ihren Hals und fügt ihr eine gewaltige Schnittwunde zu, die von einem Ohr zum anderen reicht. Dieser Schnitt durchtrennt die Venen, die Luftröhre und teilweise die Speiseröhre, wodurch Gemma sofort verstummt und nur noch röcheln kann. Dann setzt er ihr das Messer an die Brust und droht ihr, sie endgültig umzubringen. Anschließend warf er ihr das Messer noch an den Kopf, was eine weitere Schnittwunde an der Stirn verursachte. Gemma verliert das Bewusstsein. Während das Mädchen in der riesigen Blutlacke auf dem Steinboden der Kammer liegt, wäscht sich Singer seelenruhig die blutigen Hände in einem Waschbecken im Nebenzimmer und verlässt die Wohnung. So, und ihr erinnert euch jetzt noch an die 65-jährige Hausbesitzerin Henriette Efron. Die resolute Dame, die Vermieterin von der Wohnung oben drüber. Sie wacht vom Rumpeln und Klopfen von Gemma auf. Ich habe schon erwähnt, diese Rumpelkammer war früher mal ein Klo. Und da gibt es noch ein tönernes Kanalrohr, das in die Wohnung drüber geht. Und dadurch hört die Henriette dieses Röcheln und dieses Klopfen von Gemma. Sie beschreibt es später vor Gericht so. Es waren herzzerreißende Schreie. Hilfe, Hilfe, um Gottes Willen, Hilfe. Wie wenn man einer Gans den Hals umdreht. So habe das geklungen. Henriette fackelt nicht lange. Sie geht auf den Gang hinaus und läutet bei Singers Wohnung. Er ist aber, wie schon erwähnt, nicht da. Sie wartet im Stiegenhaus auf Singer und der kommt dann auch kurz darauf die Stiege hochspaziert. Henriette baut sich vor ihm auf. Wer ist denn bei Ihnen eingesperrt? Da schreit jemand um Hilfe. Singer blickt sie ganz unbefangen an. Bei mir ist kein Mensch. Sie müssen sich täuschen. Er schließt die Tür auf und bietet ihr an, sich selbst zu überzeugen. Aber als sie eintreten will, drängt er sie plötzlich barsch zurück. »Ich lass doch niemanden in meine Wohnung hinein«, schreit er sie an. Also er hat sie gerade noch hereingebeten, aber bitte. Die Henriette lässt sich aber nicht einschüchtern. »Na, wenn bei Ihnen alles in Ordnung ist, lassen Sie mich in der Kammer schauen, damit ich beruhigt bin.« Und sie deutet eben auf diese Rumpelkammer. Singer weigert sich. »In die Kammer kann ich Sie nicht hineinführen«, da habe ich lauter Unrat, sagt er. Dann stößt er die 65-jährige Frau zur Seite und rennt fluchtartig aus dem Haus. Henriette alarmiert sofort den Portier, also hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Der Portier wiederum ruft die Polizei. Währenddessen ist Singer draußen unterwegs. Und jetzt wird's ein bisschen absurd, selbst für singersche Verhältnisse. Was macht er? Er geht in ein Kaffeehaus, bestellt sich ein Wiener Frühstück für einen Schilling und 20 Groschen, also so etwa 5 Euro, also so ein billiges Frühstück, kauft sich eine Schachtel Zigaretten, Zitat, damit ich in den ersten Tagen der Haft zu rauchen habe. Er frühstückt in aller Seelenruhe. Ja, der Typ hat Nerven wie Drahtseile oder, was ich eher für wahrscheinlich halte, einen absoluten Triesch in der Kammer. Revierinspektor Ignaz Pospischil. Killername, also Gigachat der Mann. Also Ignaz Pospischil kann nur ein Held sein, wirklich. Ignaz Pospischil und Alexander Schindler sind die beiden Polizeibeamten von der Wachstube Hegelgasse, die dort als erstes am Tatort eintreffen. Die Tür zu Singers Wohnung ist versperrt. Sie drücken das Oberlicht ein, also diese Oberlichte, das kennt man noch aus alten Häusern, gab es über der Haustür so ein schmales Fenster. Das drücken sie ein und klettern so in den Vorraum. Das Bild, das sich ihnen bietet, naja, das ist eindeutig. Es sieht nämlich aus wie in einem Schlachthaus. Überall Unordnung, auf dem Boden verstreute Männer- und Frauenkleider. Das Bett im Alkoven ist völlig blutüberströmt. Eine dicke rote Schleifspur führt zu einer verschlossenen Tür. Die Polizisten werfen sich gegen die Tür der Rumpelkammer. Das Schloss bricht. Inspektor Schindler beschreibt den Anblick später so. Ich sehe das Mädchen, splitternackt auf dem Steinboden liegen. Ihre Hände und Füße waren mit einer Hanfschnur gebunden. Am ganzen Körper nicht ein weißer Fleck. Alles blutig. Das Haar gesträubt, die Augen angstvoll aus den Höhlen tretend. Ihr Körper schien wie mit einem roten Trikot überzogen. Ihre Wunde zieht sich von einem Ohr zum anderen. Dass sie überhaupt noch lebt, ist ein medizinisches Wunder. Gemma hebt flehend die Arme. Die Polizisten bemerken, dass sie Panik hat. Sie glaubt, man will sie dort liegen lassen. Inspektor Ignaz Pospischil reicht ihr einen Bleistift und einen Zettel aus seinem Kalender. Mit zitternder Hand kritzelt Gemma ihren Namen, ihre Adresse und den herzzerreißenden Satz. Ich wurde gelockt. Mir ist die Gurgel durchgeschnitten. Da bleiben. Sie kritzelt dann noch vielleicht und dann fällt sie wieder in Ohnmacht. Die Wiener Rettungsgesellschaft leistet an diesem Tag Übermenschliches. Sie rasen mit Vollgas in die Klinik Eiselsberg. Ein paar Minuten später und Gemma wäre verblutet. Die Ärzte machen sofort eine lebensrettende Bluttransfusion und nähen die Speise- und Luftröhre in einer Notoperation wieder zusammen. Die Ärzte sagen später, ohne das Eingreifen von Henriette Efron wäre das Mädchen elendig krepiert. Während Gemma auf dem OP-Tisch liegt, spaziert Richard Singer gemütlich in das Polizeikommissariat Innere Stadt. Er hat nämlich sein Frühstück beendet. Er geht zu einem Kriminalbeamten und sagt den legendären Satz: Ich habe etwas zu beichten. Als ein Oberkommissar namens Dr. Züllich ihn verhört, präsentiert Singer eine Story, die so deppert ist, dass selbst ein drittklassiger Groschenromanautor sie abgelehnt hätte. Er behauptet ernsthaft, er habe Gemma wegen Sex mitgenommen, sie sei eine Prostituierte. Im Bett hätte sie plötzlich 1 Million Kronen, also umgerechnet 100 Schilling, verlangt. Und als er nicht zahlen wollte, sei die kleine, schmächtige 18-Jährige aufgesprungen, hätte ihn, den 37-jährigen Mann, mit einer Wäscheleine verprügelt, ihn in die Küche gezerrt, ein Messer gepackt und ihn angegriffen. Daraus entsponn sich ein wilder Kampf der beiden und er habe es dann irgendwann geschafft, ihr das Messer zu entwenden und dabei hat er ihr aus Versehen den Hals durchgeschnitten. So ein kleines Upsi sozusagen. Warum ich das getan habe, weiß ich selbst nicht, gibt er zu Protokoll. Die Polizei macht währenddessen in Singers Wohnung eine beunruhigende Entdeckung. Sie findet 4 fremde Frauenmäntel. Singer behauptet, die gehörten seiner toten Mutter. Aber niemand glaubt ihm. Es geht eine Zeit lang das Gerücht um, Singer hätte schon andere Frauen ermordet und in dem großen Kamin seiner Wohnung verbrannt. Wie ein Wiener Landru. Also, das hatten wir auch schon mal in Episode 106 mit Angela Ondracek. Landru war ein französischer Serienmörder, der seine Opfer im Ofen verbrannt hat. Und auch die Angela Ondracek hat das gemacht. Ob der Singer das getan hat, ließ sich aber nie nachweisen. Er stand zwar unter Verdacht, aber wegen einer möglichen Mordserie hat man ihn nie dran gekriegt. Aber als ein Kriminalbeamter Singer wegen einer ausgehobenen Grube im Keller des Hauses befragt, antwortet er zynisch, na, zeigen Sie mir einen Totengräber, der das Grab schaufelt, bevor noch jemand gestorben ist. Er hat also für die Gemma schon ein Grab vorbereitet gehabt. Singer spekuliert von Anfang an darauf, dass man ihn für unzurechnungsfähig hält. Nach dem Verhör ruft er den Polizisten grinsend zu, Herr Kommissar, mir können Sie ja nichts machen. Ich komme ja noch, Steinhof. Aber da hat er die Rechnung ohne seine Mitgefangenen im Landesgericht gemacht. Also er meinte damit, dass er in eine psychiatrische Klinik kommt, wo es ihm deutlich besser geht als im Gefängnis. Singer wird in Zelle 162 gesteckt. Dort sitzen schon, ein paar schwere Jungs aus der Wiener Innenstadt. Und selbst für die ist so einer wie der Singer wirklich das letzte Stück Scheiße. Ein Landstreicher aus Klosterneuburg, der eingesessen ist, erzählt später im Prozess, wir haben schon aus der Zeitung von dem Verbrechen gelesen. Und als der Singer reinkam, wollte er gleich Schach spielen. Er hat gesagt, bei der Tat ist sie ja nicht hin worden, also ist kein Mord. Er kriegt höchstens 2-3 Jahre. Ja, und dann haben sich die Mithäftlinge gedacht, ja, und wenn du nur 2-3 Jahre kriegst, wir sorgen dafür, dass sie dir viel, viel länger vorkommen. Da sind dann einige von uns über ihn hergefallen und haben ihm eine ordentliche Tracht Prügel versetzt. Der Singer kriegt's mit der Angst zu tun und wird ordentlich droschen, der wird richtig triggert. Und der schreit um den Wärter, um den Aufseher. Und hat geschrien, ja, holt's mir aus, dann mir aus erzähle, weil die bringen mich um. Weil er will mit solchen Kreaturen nicht zusammen sein. Ja, richtig. Der Singer beschwert sich, dass die anderen Insassen nicht nett zu ihm sind. Der Aufseher reagiert, der Situation angemessen. Der schaut einmal an und sagt, wissen Sie was? Beschweren Sie ihn beim Herrn Hofrat. Die Mithäftlinge dürfen noch ein bisschen auf den Singer einprügeln, bevor er dann wirklich verlegt wird. Ach, schade. Einer der Häftlinge gibt später als Zeuge zu Protokoll und ich finde diesen Satz so wunderbar. Wenn der Singer freigehen sollte, dann warten schon ein paar von uns und wir machen Krautfleisch aus ihm. Ha, ein wunderschönes Bild. Leider nimmt die Geschichte von Gemma Matthias kein gutes Ende. Obwohl sie die Operation anfangs übersteht, infiziert sich die Wunde. Das Fieber packt sie. In entsetzlichen Träumen durchlebt sie die Nacht in der Folterkammer immer wieder. Sie schleppt sich im Delirium sogar in das Bett einer Mitpatientin, um Schutz vor dem Mörder zu suchen. Körperlich und seelisch völlig am Ende stirbt Gemma Matthias wenige Tage nach der Tat an einer Lungenentzündung als direkte Folge der Halsverletzung. Ihr Begräbnis auf dem Zentralfriedhof wird zum Massenauflauf. Die arme Postbeamtenfamilie kann sich keinen Prunk leisten. Ein einfacher Holzsarg, ein Kranz aus Jasminblüten. Als die Erde auf den Sarg fällt, schreit die verzweifelte Mutter: Gemma, bald bin ich bei dir, aber du musst gerecht werden. Die Schandtat muss gerecht werden. Eine Zeugin am Grab bringt die Stimmung der Wiener auf den Punkt, als sie flüstert, sie soll uns verzeihen, was ihr in Wien angetan wurde. Im November 1929 kommt es endlich zum Prozess gegen Richard Singer. Das Wiener Landesgericht wird förmlich belagert. Draußen herrscht ein extremer Andrang von Leuten, die diesen Lustmörder mit eigenen Augen sehen wollen. Singer selbst spekuliert von Anfang an auf die Unzurechnungsfähigkeit. Vor Gericht hält er eisern an seiner völlig absurden Notwehrlüge fest. Das schmächtige Mädchen sei in Wahrheit eine geheime Prostituierte, seine Geschichte, die über alle Frauen erzählt hat, der Herr Singer. Dann hätten sie über das Geld gestritten und dann sei sie mit einem Messer auf ihn losgegangen. Er habe sie nur entwaffnet und dabei eben im Fallen versehentlich geschnitten. Upsi. Als ihm der vorsitzende Richter dann aber das Tatortfoto mit der von Ohr zu Ohr klaffenden Halswunde zeigt, ich blende das kurz ein, ihr könnt es jetzt wegschauen auf YouTube, liefert Singer den wohl zynischsten und dreistesten Sager des ganzen Prozesses. Er sagt allen Ernstes: Diese Wunde befindet sich gar nicht an der Leiche. Sie ist nur in das Lichtbild hineinretuschiert worden. Die Geschworenen schnappen hörbar nach Luft. Es geht ein richtiges Raunen durch die Bänke. Die medizinischen Gutachter zerpflücken Singers Lügenmärchen systematisch in der Luft. Gerichtsarzt Professor Haberda stellt bei seinem Gutachten trocken fest, dass die Wunden der armen Gemma nicht von einem einfachen Ausrutscher stammen können. Nein, das Küchenmesser wurde regelrecht im Hals hin und her geführt. Ein Assistenzarzt der Klinik ergänzt, dass Gemma in ihren letzten Tagen erzählt habe, wie Singer sie gebunden, also gefesselt, geschlagen und sogar aufgehängt habe. Im Hals fanden sich Einrisse, die von einer brutalen Strangulation zeugten. Also nichts mit Notwehr im Affekt oder so. Ja, und alles wartet dann gespannt auf die Gerichtspsychiater. Ein gewisser Hofrat Dr. Höbel bestätigt zwar, dass der liebe Herr Singer zwischen seinem 14. und 20. Lebensjahr gleich 5-mal in einer Anstalt für Geisteskranke saß. Und ja, 1912 hat er auch mal versucht, sich 3 Kugeln in den Kopf zu jagen. Aber, und das ist wichtig, das hat absolut keine geistigen Störungen hinterlassen, wie es in dem Gutachten heißt. Ich würde jetzt was anderes behaupten, aber wer bin ich? Ich kenne mich auch nicht aus. Singer ist intellektuell völlig normal. Er ist einfach nur, Zitat der Gutachter, im Charakter moralisch verkommen. Ja, also da kann ich wiederum zustimmen. Ein Parasit, der die Frauen für sich arbeiten ließ, ein Zyniker, dem jedes sittliche Empfinden fehlt. Er sei ein Don Juan, der jeden Tag eine andere Frau haben wollte und sein Geschäft nur als Lockmittel nutzte. Kurz gesagt, er ist ein durch und durch bösartiges Arschloch, aber voll zurechnungsfähig. Das mit dem Arschloch habe ich jetzt erfunden. Ja, also das steht jetzt nicht so in den Akten drin. Aber er ist voll zurechnungsfähig. Der absolute Höhepunkt des Prozesses ist aber der Auftritt von Henriette Evron. Also, ihr erinnert euch, die resolute 65-jährige Hausbesitzerin von nebenan, die die Heldin unseres Falles ist. Und die tritt als flammende Anklägerin vors Gericht, wie es damals heißt. Sie stellt an diesem Tag förmlich die Stimme des Volkes dar. Mit geballten Fäusten baut sie sich vor dem Angeklagten auf und geigt ihm zornig die bösesten Wahrheiten ins Gesicht, heißt es. Der Richter traut sich gar nicht, dieser resoluten Dame ins Wort zu fallen, wie die Illustrierte Kronenzeitung berichtet. Und aus dem Zuhörerraum erntet sie immer wieder laute Bravo-Rufe. Als Singer einige Widerworte stammelt, fällt sie ihm erregt ins Wort: Alles ist Lüge! Er will nach Steinhof kommen, weil es ihm da besser geht. Und dann liefert sie dem Gericht ein Detail, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, wie es damals heißt. Als sie Singer am Morgen nach der Tat im Stiegenhaus traf, soll er zwar totenbleich gewesen sein, aber sein Anzug war blitzsauber. Keinen Blutfleck hatte er an seinem Anzug, ruft sie empört aus. Ist das nicht unerhört, dass ein Mensch ein Mädchen abschlachtet und dann hat er noch die Ruhe, sich umzuziehen? Die Zeugin verlässt aufgebracht den Saal und, naja, misst den Angeklagten noch einmal einen verächtlichen Blick zu. Und auch die Häftlinge, die den Singer ordentlich triggert haben, kommen noch einmal zu Wort, was ich ganz besonders schön finde. Die erzählen nämlich, dass der Singer gesagt hat, naja, sie ist ja nicht hin worden, also sie ist ja nicht gestorben. Und wenn sie später im Spital stirbt, dann sei das höchstens schwere Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Ah, da kriegt man nicht so lang. Außerdem hat der Gemma vor den Insassen als Straßendirne hingestellt. Naja, um das Bild endgültig abzurunden und Singer, naja, wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass das ein kompletter Arsch ist, macht das Gericht am Abend noch einen Lokalaugenschein am Tatort. Um Punkt 8 Uhr abends geht die Delegation, beschützt von einem starken Polizeiaufgebot, in die alte verwinkelte Wohnung in der Weiburggasse 21. Singer muss nicht mit, er bleibt in seiner Zelle. Man hatte nämlich Angst, dass die aufgebrachte Menge den Herrn Singer gleich einmal am nächsten Laternenmasten aufhängt. Als die schon wartende Menge erfährt, dass der Singer gar nicht kommt, ist die Aufregung plötzlich vorbei und die Menge zerstreut sich und der Akt der Lynchjustiz musste warten. Ich füge jetzt gedanklich ein Leider hinzu. In der Wohnung herrscht fürchterliche Unordnung. Die Spuren des Grauens sind noch völlig unverändert. Das Bettzeug am Bett im Alkoven, vor allem die Duchend, ist mit hellroten und schwarzen Blutflecken richtig überströmt. Eine breite Schleifspur aus getrocknetem Blut führt über den Boden zur Rumpelkammer. Und an der Innenseite der winzigen Kammertür sieht das Gericht noch deutlich die Abdrücke der blutigen Hände, mit denen Gemma in ihrer Verzweiflung gegen das Holz geklopft hat. Die Richter und Geschworenen sehen das jetzt mit eigenen Augen. Naja, da gibt's jetzt keine Zweifel mehr. Die Geschworenen haben am Ende leichtes Spiel. Singer ist schuldig. Das Urteil lautet lebenslanger, schwerer Kerker. Dazu ein Fasstag vierteljährlich und dunkelhaft an jedem Jahrestag, der Bluttag. Aber wisst ihr, was das Morbideste an der ganzen Geschichte ist? Kurz bevor Singer im Landesgericht wegen Mordes auf der Anklagebank stand, lief am Bezirksgericht ein Mietsrechtsprozess gegen ihn. Ja, genau. Die Henriette, ja, die ist nämlich hergegangen und hat gesagt, so, ich klag den jetzt raus. Also falls der jemals noch mehr rauskommen sollte, in mein Haus kommt man der nicht mehr. Und die führt als Kündigungsgrund an, dass Singer in der Wohnung Frauen misshandelt hat und dass er eben die Gemma umgebracht hat. Ja, und der Singer, also wenn das kein Grund ist, um jemanden aus einer Wohnung zu schmeißen, ich weiß auch nicht. Der Singer, naja, der reicht aus der Untersuchungshaft noch einen Einspruch gegen die Wohnungskündigung ein. Er schreibt wörtlich, die Gemma Matthias wurde von mir nicht ermordet, vielmehr wurde Lungenentzündung als Todesursache festgestellt. Damit hat er technisch gesehen sogar recht. Welche, und jetzt kommt's, vielleicht infolge Selbstverstümmelung oder eines unglücklichen Zufalls einen tödlichen Ausgang genommen hat. Ja, das traut sich der vor Gericht so zu schreiben. Selbstverstümmelung. Natürlich, die Gemma hat sich von einem Ohr zum anderen den Hals selbst aufgeschnitten, ist dann zufällig in seine Rumpelkammer gefallen und wegen sowas soll man in Wien seine Wohnung verlieren. Na, wo kommen wir denn da hin? So, und ich merke schon, ich werde auch schon aufgeregt. Ich habe das schon geschrieben und ich lese das nur vor. So. Richard Singer ist 1941 während der Nazi-Herrschaft im Gefängnis an einer Lungenentzündung gestorben. Tja, wahrscheinlich war das auch Folge von Selbstverstümmelung. Wir reden hier ja jede zweite Woche über Mord und Totschlag. Aber wisst ihr, was mich privat umbringt? mein eigener Flüssigkeitshaushalt. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dieser Podcast basiert hauptsächlich auf Unmengen von Koffein. Es funktioniert so, also ich schreibe diesen Podcast, so ein Skript, naja, das hat 8 bis 10 Seiten und das muss natürlich erst einmal geschrieben werden, das dauert. Und was mache ich da? Naja, ich renne alle halbe Stunde zur Kaffeemaschine und gegen 11:30, glaube ich, der aufrennt mit der Chinön durch meine Herzkammern und das Vorhofflimmern setzt dann auch langsam einmal ein. So, ja Peter, warum trinkst du kein Wasser? Ja, das höre ich jetzt schon wieder, die Leute fragen, die so weniger am Land zu Hause sind als unser einer. Ha, naja, die Antwort ist klar, Wasser ist in Österreich bei uns für die Kühe, also für die Kühe, die Rinder. Außerdem wisst ihr überhaupt, was Fische im Wasser machen? Die haben da Geschlechtsverkehr drin. Also sagen wir uns ehrlich, als gestandener Österreicher wäre natürlich auch die logische Alternative eine gepflegte Hülsen. Also ich bredel mal ein Bier eine. Aber naja, wenn ich mir jetzt beim Aufnehmen 3 bis 12 halbe eine störe, ja, sagen wir mal so, dann wird der Fall vermutlich eher nicht mehr gelöst und ich bin fett wie ein Radierer. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich Holy entdeckt habe. Die Burschen von Holy, der Freddy, der Phil und der Matze, die haben sich nämlich gedacht, naja, warum muss so ein Gesöff eigentlich immer voller Zucker sein und schmecken wie flüssiges Obwaschwasser oder Gummibärli oder so irgendwas. Eben muss es nicht. Und seit ich Holy trinke, habe ich endlich genug. Also ich habe mir Pulver ins Wasser. Ja, das mit dem Wasser vorher war Schmäh. Also das ist Wasser passiert. Also jetzt seien wir uns ehrlich. Ich meine, was habt ihr geglaubt? Also da haust das Pulver ins Wasser, am besten einen Eiswürfel dazu, zack, schmeckt geil, ist fruchtig und ohne Zucker und ihr habt auch nicht diesen ganzen, ja, das ist das ganze Quirks drinnen, das da sonst überall drinnen ist, wisst schon. Was man halt sonst nicht trinken mag, weil Farbstoffe, Konservierungsstoffe, was auch immer. Und wenn ich munter bleiben muss ohne Herzrasen, dann trinke ich Holy Energy. Das hat nämlich so ein spezielles Koffein, das ist so abgekapselt und gibt das so langsam frei. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du 3 Espressos reinschmeißt und dann eine halbe Stunde lang so zitternd durch die Gegend rennst. Nein, das ist ein sanfter Kick, würde ich das mal nennen. Und wenn ich mir nur einfach was Gutes in die Venen dreschen will, dann Holy Iced Tea. Den kann ich sehr empfehlen. Der ist ohne Zucker und schmeckt ganz hervorragend. Das war das Erste, was ich aus dem Probierbackerl ausgesoffen gehabt habe. Ja, und das Zeug rettet mich natürlich davor, komplett auszutrocknen oder an einem Koffeinschock zu sterben. Und Holy ist die perfekte Alternative für mein Gewissen und für meinen Pegel. Ihr könnt es natürlich ausprobieren. Es gibt Probierpakete und da könnt ihr euch durchtesten. Ich habe jetzt selber schon alle Sorten durchgekostet und kann euch wärmstens die Eistees empfehlen. Es gibt aber auch schon die erwähnten Energy Drinks, Hydrations und sogar Milkshakes. Und weil wir hier bei Mörderisches Österreich natürlich unter uns sind, habe ich was für euch. Mit dem Code Mörderisch oder Mörderisch mit OE, also die bei Holy haben sich da echt was gedacht, Big Brain Move, ja, also kannst du es eingeben, wie sie wollt. Mit dem Code Mörderisch kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Ihr könnt auf weareholy.com/mörderisches Österreich gehen und dann könnt ihr euch so ein Starter-Set checken und was Gescheites trinken. Und es gibt sogar so einen Shaker mit dazu. Meine Frau liebt den, weil der ist wasserdicht und rinnt unterwegs nicht aus. Ich muss sagen, ihr merkt es, also bei mir ist er immer leer. Also, liebe Leute bei Holy, also ganz ehrlich, wir brauchen da so Großgebinde. Also eher so Cherry Can, so 5 Liter Kanister oder so. Also das wäre eher so meins. Also Produktentwicklung, gell? Also wenn Sie da sowas machen könntet, ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Nein, trinkt was Gescheites, holt sich das Holy Starter Paket, 10% Rabatt, die gehen auf mich. Naja, dann Prost. Klugschiss zum Schluss. Was ist eigentlich ein Zwangsmieter? Der Singer war ja als Zwangsmieter bei der Henriette untergebracht. Und wenn ihr euch jetzt genauso fragt wie ich, was soll denn das sein, kann ich erklären. Also wenn ihr heute über das Mietrechtsgesetz flucht, das solltet ihr wissen, es geht alles noch viel, viel, viel schlimmer. Und zwar liegen diese Wurzeln im Ausnahmezustand des Ersten Weltkriegs. 1917 kippte in Österreich das jahrhundertelange Vorrangrecht der Hauseigentümer. Also die hatten einfach Recht zu sagen, ja, der wohnt jetzt bei mir, der nicht. Naja, ist ja mein Haus. Naja, logisch. Die Lage in den Städten wie Wien war aber so katastrophal. Also da starben die Männer an der Front. Im Hinterland herrschte aber Wohnungslot, vor allem, weil sehr, sehr viele Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten kamen. Und um soziale Unruhen zu verhindern, erließ die Regierung die legendäre Mieterschutzverordnung von 1917. Das war der Moment, in dem das private Heim, also euer Haus, also besitzt, also wenn ihr ein Haus besitzt, dann wurde das plötzlich zur öffentlichen Ressource gemacht. Die Behörden führten die Wohnungsanforderung ein. Wer eine zu große Wohnung besaß oder Räume leer stehen ließ, dem wurde per Bescheid ein Zwangsmieter einquartiert. Das waren oft Soldatenfamilien oder eben Flüchtlinge aus, vor allem aus Galizien, also aus den galizischen Kriegsgebieten. Ja, und das war auch kein freundliches WG-Angebot, sondern eben ein massiver staatlicher Eingriff am Rande der Enteignung. Plötzlich teilten sich bürgerliche Familien ihre Küche und den Korridor da eben mit Wildfremden, die sie sich nicht ausgesucht hatten. In Deutschland gab es übrigens Ähnliches. Und es entstanden diese berüchtigten Bettgeher und Untermieterkonstrukte. Das hatten wir auch schon sehr, sehr, sehr häufig. Also Leute, die sich einfach nur ein Bett in einer Wohnung gemietet haben. Das hat natürlich zu jahrelangen Konflikten geführt und naja, den einen oder anderen Mord haben wir deswegen auch schon gesehen. Diese radikale Form der Wohnraumbewirtschaftung war eigentlich nur so als temporäre Kriegsmaßnahme gedacht. Aber das Ding blieb, wie in Österreich üblich, länger als gedacht, weil Provisorien halten bei uns ja am längsten, wie wir wissen. Nach 1945 nämlich war Wohnraum in Städten wie Wien auch kein privates Gut und die Wohnungsnot war noch größer. Allein in Wien waren durch den Bombenkrieg rund 87.000 Wohnungen komplett zerstört oder unbewohnbar. Gleichzeitig strömten Heimkehrer, Flüchtlinge und Besatzungssoldaten in die Stadt. Und die Lösung der Behörden? Naja, wer mehr Zimmer hatte als im köpfemäßig Zustand, da gab es einen eigenen Schlüssel, bekam per Bescheid einen sogenannten Einweisungsmieter, hieß das jetzt, aber das ist im Prinzip dasselbe wie der Zwangsmieter, in die eigenen vier Wände gesetzt und gesagt, da hast. Besonders brisant war damals die politische Komponente. Im Zuge der Entnazifizierung wurden Wohnungen von registrierten Nationalsozialisten gezielt für NS-Opfer oder politisch Verfolgte angefordert. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Da trafen im Vorzimmer oft Welten und Ideologien aufeinander, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Diese Form der Wohnraumbewirtschaftung hielt sich in Österreich übrigens bis weit in die 50er Jahre hinein. Erst durch den massiven sozialen Wohnbau in der Stadt Wien, also die legendären Gemeindebauten, gibt es ja heute Serien drüber, die haben dann erst diese ärgste Not gelindert und da hat sich dann die Lage dann wieder entspannt. Also, wenn ihr heute den Schlüssel im Schloss umdreht und die Tür hinter euch zumacht, denkt dran, früher hätten wir euch dann noch 3, 4, 5 Leute reingesetzt, weil ihr habt ja eh Platz. Also so gesehen, haben wir es heute eh schon ganz gut. Ja, und das war sie, die 112. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch 1 Euro in den Hut werfen. Ich wäre euch wirklich, wirklich dankbar, wenn ihr das macht. Es ist gerade etwas schwierig wieder. Diese wirtschaftliche Lage auch am Werbemarkt macht sich bemerkbar. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter und Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf nicht eine, sondern 2 supergeheime Extrafolgen und eine von mir vorgelesene Gute-Nacht-Geschichte. Auf Steady könnt ihr kostenlos den Newsletter abonnieren und da gibt es auch noch Bonusmaterial zu den Fällen und ihr kriegt immer so einen, ja, ihr kriegt, wenn die Folge erscheint, kriegt ihr immer so ein E-Mail mit kurzer Info, was ist der Fall, da sind dann auch noch so schöne Fotos drinnen, also schön sind die Fotos selten, aber ihr wisst, was ich meine. Da kann man sich dann, also ihr kriegt halt Bonus-Content, ja, kostet nichts. Jetzt meldet sich halt auf, Steady, mein Gott. Ja, los, steady.com/mörderisch, da anmelden. Wenn euch so ein monatliches Abo zu viel ist, dann könnt ihr mir natürlich auch via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Wundert euch nicht, das heißt nicht Mörderisches Österreich, weil mir schon mal das Konto gesperrt worden, weil die irgendwie geglaubt haben, ich gründe da irgendeine kriminelle Vereinigung. Ja, hätte ich mir auch denken können, dass da der automatische Sperralgorithmus anspringt. Sorry, darum heißt es jetzt MOE-Podcast, damit es nicht ganz so blöd ausschaut, damit die nicht wieder mit der Sperre daherkommen. Ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank an Sandra, Sabrina und Carina für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn und ihr habt einen großen Anteil daran, dass hier die Lichter nicht ausgehen und ich meine Arbeit fortsetzen kann. Habe ich schon erwähnt, habt gerade einen preisgekrönten Podcast gehört. Habt ihr das gewusst? Ja, ja. Ich bin nämlich einer der Nominierten der Ö3 Podcast Awards. Da schaut's jetzt, gell? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dieser Podcast ist preisgekrönt, weil ihr könnt mir das Gegenteil eh nicht behaupten, eh nicht beweisen. Im Endeffekt ist er wurscht, ja, aber also ihr hört den preisgekrönten Podcast. Oh Gott, Abmoderation Peter heute wieder aus der Hölle. So, kurz noch Konzentration. Ihr gebt's mir Feedback in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Einfach auf das Sternl klicken bei Spotify vor allem. Ja, einfach 5 Sterne, fertig, mehr braucht man gar nicht. Persönliches Feedback nehme ich natürlich über Steady, über Instagram und über die E-Mail-Adresse, hab's schon erwähnt, mösterreichpodcast@gmail.com. Und sonst schaut's auch gern auf YouTube vorbei, wenn ihr es nicht ohnehin schon macht, da könnt ihr den Podcast anschauen. Diesmal sogar mit Video. Warum ich die Videos eine Woche später veröffentliche als die reine Audiofolge, ist auch schnell erklärt, weil dieser YouTube-Algorithmus ist nämlich eine Bitch. So, das ist jetzt die wissenschaftliche Erklärung. Und jetzt haue ich hier auch noch das Setup zusammen. Oh, So. Nächste Folge, Mörderisches Österreich, erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen. Wow, ich habe einen Absatz ohne Auszucker sprechen können. Toll. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Entführt bitte keine Mädchen von der Straße, hey, das tut mir echt nicht, wirklich, wirklich. Bussi und Papa.